Ich möchte gern darüber sprechen, was ein Bibelwort bewirken kann. Und wir haben den Bibeltext ja vorhin schon gehört und ich schlage vor, wir springen jetzt einfach mal ohne viel Anlauf direkt in den Text rein und schauen mal gemeinsam, was er hergibt. Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh um die Mittagszeit auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Was soll Philippus an diesem öden, verlassenen Ort? Und wer ist überhaupt dieser Philippus? Philippus war einer der 7 Mitarbeiter der sogenannten Diakone, die die Apostel entlasten sollten. Und er arbeitete gerade in einer Stadt in Samaria, also nördlich von Jerusalem. Es gab ein großes Interesse an den neuen Nachrichten von Jesus und ganz viele Menschen kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Und die Arbeit, die Philippus da tut, die ist total erfolgreich, es ist richtig was los. Es war kurz nach Pfingsten und der Heilige Geist, der pustete mit viel Dampf durch die Gegend. Und da mitten hinein bekommt Philippus diesen Auftrag, aus dieser Stadt wegzugehen und den Standort zu wechseln. Der neue Ort war etwa 110 Kilometer entfernt und Philippus hat etwa 3 bis 4 Tagesmärsche vor sich. Der Auftrag, den Philippus bekommt, der ist eigentlich ziemlich unattraktiv. Also mittags ist es total heiß und wer es kann, vermeidet es, um diese Zeit unterwegs zu sein. Und der Engel sagt zu Philippus auch noch, dass der Weg öde ist. Abgelegen, einsam, menschenleer, trist, kahl, uninteressant. Das glatte Gegenteil zu der Stadt, in der Philippus zu dem Zeit gerade noch war. Und es bleibt auch völlig unklar, was Philippus dort eigentlich soll. Gibt es so eine öde Straße, vielleicht auch in deinem Leben, ein langweiliger Lebensabschnitt? Vielleicht empfindest du dein Leben gerade als Sackgasse, steckst beruflich in einer öden Lage, bist unterfordert, vielleicht am falschen Platz eingesetzt, du könntest mehr, aber die Umstände, die lassen es gerade nicht zu. Vielleicht kleine Kinder, kümmerst dich um pflegebedürftige Angehörige und empfindest dein Leben als irgendwie eingeschränkt. Vielleicht das alles mit einer guten Ausbildung, vielleicht studiert, aber dein derzeitiges Leben besteht mehr aus Routineaufgaben. Vielleicht fehlt ein Gesprächspartner auf Augenhöhe oder Freunde oder tiefe Begegnungen. Vielleicht noch anders. Vielleicht bist du krank oder durch etwas anderes eingeschränkt, sodass du dein Leben als öde, leer, langweilig oder nutzlos empfindest. Es gibt leider manchmal solche Wegstrecken im Leben, die öde, die langweilig erscheinen. Aber Gottes Perspektive auf solche Situationen ist oft eine andere. Manchmal denkt Gott sich was dabei. Ich hatte auch so eine öde Zeit und zwar 10 Monate bei der Bundeswehr. Extrem sinnfrei, stupide bis zur Verblödung, so habe ich das erlebt. Ich war 19, voller Energie, Tatendrang, ich hätte gut schon mal studieren oder durch die Welt reisen können, gerade Abitur und stattdessen gefühlt reine Zeitverschwendung. Ich habe mit ein paar Kollegen ein in Feldkisten eingelagertes Lazarett bewacht. Bloß da war überhaupt kein Feind. Und das Schlimmste, das war dieses Klima stupider Langeweile, drückender Stumpfsinnigkeit, warten bis Dienstschluss. Und trotzdem war Gott mir in dieser ganzen Zeit nahe. Ich habe Gott immer wieder durch diesen Vorhang aus Langeweile und sinnfreier Routine durchblitzen sehen. Einmal zum Beispiel während der Grundausbildung. Es gab ständig Pausen und rumstehen, sogenannte Raucherpausen. Und gegen die Langeweile hatte ich immer mindestens ein Buch in der aufgesetzten Beintasche, alles, was da eigentlich reingehört, in die andere reingestopft. Und da hatte ich 1, 2 oder 3 Bücher drin. Und ich habe viel gelesen in der Zeit. Eines Morgens im Gelände saß ich während einer dieser ständigen Raucherpausen auf meinem Helm und las in meinem Neuen Testament. Und ich dachte mir, wenn die Raucher ihrer Passion frönen, dann fröne ich halt meiner. Und dass ich da so las, das kam einem anderen Soldaten aber komisch vor. Und er rief auf einiger Entfernung so übers Gelände in ziemlich abfälligem Ton: Ey, was liest du da? Und ich war an dem Morgen wirklich nicht gut drauf. Ich war auch nicht scharf drauf, dumm angemacht zu werden. und ich hielt ihm einfach kommentarlos das Buch so entgegen. Und er kam näher und guckte ungläubig und fragte recht laut: Was? Du liest die Bibel? Und ich war müde und schlecht drauf und ich hatte keine schlagfertige Antwort parat und ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Blöde Situation. Und ich brauchte aber gar nicht lange zu überlegen. Es war nur eine Millisekunde, die sich für mich aber ehrlich gesagt deutlich länger anfühlte. Und da rief ein anderer Soldat, der mich ein bisschen kannte, aus einiger Entfernung und noch lauter über den ganzen Platz: Ja, der liest die Bibel, dass mir keine Klagen kommen. Und er sagte das so bestimmt, dass die Situation schlagartig eine andere war und der Lesemuffel abdrehte und mich in Ruhe ließ. Und da habe ich erfahren, dass Gott einen nicht hängen lässt, wenn man zu ihm steht. Gott bekennt sich zu denen, die sich zu ihm bekennen. Das war eine starke Erfahrung. Ich bin in der Bundeswehrzeit mit einigen Kollegen ins Gespräch über Gott gekommen und vielleicht war ich diese 10 Monate an diesem bohrend langweiligen und öden Ort, weil Gott dort einzelne Personen im Blick hatte, mit denen er Kontakt aufnehmen wollte. Ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, ich weiß das nicht exakt, aber ich glaube nicht, dass diese öde Zeit wirklich absolut sinnlos war. Und wenn du in so einer Sackgasse zu stecken meinst, dann möchte ich dich ermutigen, Gott darin zu suchen, nach ihm zu fragen und ihn zu bitten, diese Ödnis mit seiner Gegenwart auszufüllen. Bitte ihn, sich dir zu zeigen und frag danach, was er an dieser Stelle mit dir und von dir möchte. Vielleicht gibt es einen anderen Menschen, für den du an dieser Stelle bist, so wie es bei Philippus war. Philippus ging einfach an diesen öden Ort im Vertrauen darauf, dass Gott schon weiß, was er tut. Vers 27 weiter. Und siehe, ein Äthiopier, ein Eunuch, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über den ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr. Und er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. An diesem einsamen, langweiligen Ort passierte dann plötzlich doch etwas. Eine äthiopische Delegation reiste vorbei. Der äthiopische Finanzminister hatte Jerusalem besucht und war zurück auf dem Heimweg. Dieser Finanzminister war ein Eunuch, also ein kastrierter Mann. Wir können uns hier einen Mann mit Fistelstimme und vielleicht auch weiblich-rundlicher Körperform vorstellen, der nie eine richtige Pubertät erlebt hat. Und das ist nicht lustig. Dieser Mann war schwer beschädigt. Er war in seiner Männlichkeit beschädigt und vermutlich auch in seiner Identität beschädigt. Denn in der Antike war es bei weiblichen Herrschern üblich, dass hohe Ämter mit Eunuchen besetzt wurden, die schon vor der Pubertät kastriert wurden. Und eine so frühe Kastration, die hat nicht nur anatomische, sondern eben oft auch psychische Folgen. Einerseits also war dieser Mann sehr angesehen. Der hatte als Finanzminister ein hohes Amt und er war vermögend. Und andererseits hatte er das alles mit einem ganz hohen Preis bezahlt. Wir können davon ausgehen, dass er keine leichte psychische Vergangenheit hatte. Und dieser hochgestellte, dieser einflussreiche und vermögende Mann hat eine bewegende innere Geschichte. Er war auf der Suche. Was hat er gesucht? Vielleicht angenommen zu werden, vielleicht heil zu werden. Die äthiopische Religion seiner Heimat konnte sein Sehnen jedenfalls nicht stillen. Und deshalb reiste er nach Jerusalem, um dort anzubeten, um dort dem lebendigen Gott zu begegnen. In neutestamentlicher Zeit konnten auch Ausländer bis zu einem gewissen Grad sich der jüdischen Religion anschließen. Erforderlich waren Beschneidung und die sogenannte Proselytentaufe, ein rituelles, symbolisches Taufbad. Aber Kastraten durften nach dem jüdischen Gesetz überhaupt nicht am jüdischen Gottesdienst teilnehmen. 5. Mose 23. Die Proselytentaufe war dem Finanzminister also verwehrt worden und eine Beschneidung kam bei ihm als Eunuchen ebenfalls nicht in Frage. Und trotzdem war er spirituell vom Judentum sehr angetan. er scheute keinen Aufwand. Er reiste ca. 4000 Kilometer hin und zurück. Dafür war er mit seinem Gefolge wochenlang unterwegs. Und obwohl er als Eunuch eigentlich schlechte Karten hatte, versuchte er trotzdem, so gut es ihm möglich war, in das Judentum einzutauchen. Und er versuchte mitzunehmen, was er kriegen konnte. Er kaufte ein ganzes Bibelbuch, den Propheten Jesaja. So ein Bibeltext kostete damals ein Vermögen. Wir können das heute mit dem Preis für ein Auto oder ein kleines Haus vergleichen. Er kaufte dieses Bibelbuch, um möglichst viel von diesem Gott zu haben, wenn er wieder in seiner Heimat ist. Und er hat damit vermutlich einen Buchhändler glücklich gemacht. Ich habe 11 Jahre lang mit meiner Firma als Antiquar mit alten wertvollen Büchern gearbeitet. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn plötzlich ein teures Buch über die Ladentheke geht. Was dieser Verkauf allerdings bewirkt hat, welche weitreichende Konsequenzen sich daraus ergeben haben, das hat der Buchhändler vermutlich aber nie erfahren. Und das ist vielleicht manchmal, vielleicht oft unser Schicksal, nicht zu wissen, was draus wird, wenn wir Gottes Wort, wenn wir eine Karte, einen Flyer, ein gutes Wort, einen Segen weitergeben. Aber auf jeden Fall, diese Reiselektüre dieses Mannes, des Finanzministers aus Äthiopien, die sollte Licht in das Dunkel Afrikas bringen. Es ist ganz spannend zu sehen, was durch ein Bibelwort, was ein Flyer, eine Karte oder ein Lukas-Evangelium bewirken kann. Das ist auch heute noch so. Vor einiger Zeit schilderte eine Frau bei einem Kongress in Hannover Folgendes. Ihre neue Schwiegertochter, die hatte noch keine Beziehung zu Jesus. Und dann schenkt sie der Frau im November ein Lukas-Evangelium. Bibelkundige wissen, Lukas 24 Kapitel, ne? Adventskalender, als besonderen Adventskalender und lädt sie ein, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Und die junge Frau kommt zum Glauben und hat angefangen, Jesus nachzufolgen. Das ist großartig. Ich war vor einigen Wochen in Gunzenhausen bei einem Gemeindeleiterforum. Ich habe da einen Workshop gehalten und im Workshop erzählt dann eine Frau, dass sie selber über Verteilschriften von den Marburger Medien zum Glauben gekommen ist. Und zwar war da eine Dame, die hat dieses monatliche Blatt immer wieder in ihr vorbeigebracht und sie immer wieder zu Veranstaltungen eingeladen und die wollte gar nicht. Und irgendwann hat sie sich gedacht, komm, ich gehe da jetzt einmal hin, dann habe ich Ruhe. Und sie ist mitgegangen und sie hatte keine Ruhe. Nicht in dem Sinne, wie sie das gedacht hat. Die ist zum Glauben gekommen und ist jetzt dort in Franken Teil der Gemeindeleitung. Das ist so cool, das zu erleben. Das ist eins der schönsten Dinge überhaupt, zu erleben, dass mit diesen Medien zwischen Himmel und Hölle was passiert. Wir sitzen ja oft das ganze Jahr im Medienhaus in Marburg und arbeiten da vor uns hin, gestalten Dinge, lassen uns Dinge einfallen. Aber davon was mitzubekommen, dass Menschen zum Glauben kommen, das ist einfach großartig. Vers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, ja, wie könnte ich denn, wenn niemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Zunächst sprach ein Engel zu Philippus, jetzt Gottes Geist direkt. Der Auftrag kommt scheibchenweise. Erst nur der Auftrag, dass Philippus an diesen verlassenen, menschenleeren, öden Ort gehen soll, ohne zu wissen, warum. Und erst nachdem er dort seinen Posten bezogen hatte, erfolgten weitere Instruktionen. Der Wagen hatte ein Gefolge und diesem Gefolge sollte Philippus sich anschließen. Gott mag das, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir auf sein Wort hören und wenn wir einfach mal das tun, was er sagt. Und Gott führt diese beiden Menschen auf den Punkt hin exakt zusammen. Und wie in der ganzen Antike üblich, las der äthiopische Finanzminister laut, daher konnte Philippus hören, was er las. Und Philippus sprach dann den Finanzminister einfach an. Er ergriff die Gelegenheit, zwar ein bisschen forsch vielleicht. Verstehst du auch, was du liest? Das hätte ja auch schief gehen können. Die Frage hätte ja auch als unverschämt empfunden werden können. Man muss das ja nicht gleich als Kompliment verstehen. Dass es sich um eine bedeutende Person handeln musste, das konnte Philippus an dem Wagen mit Dienerschaft erkennen. Aber Philippus hatte zugehört, hatte aufmerksam beobachtet und dann die sich bietende Gelegenheit genutzt. Der Finanzminister reagiert nicht verärgert oder brüskiert. Er hetzt nicht seine Leibgarde auf Philippus. Im Gegenteil, er lädt ihn zu seiner ersten Bibelstunde auf seinen Wagen ein und es entspinnt sich ein ganz interessiertes Gespräch. Die Stelle aber, die er las, war diese. Und jetzt ein Zitat aus Jesaja. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer. So tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Zitat Ende aus Jesaja. Der Eunuch aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Obwohl der Finanzminister kaum was versteht, liest er ziemlich hartnäckig. Er ist schon im 53. Kapitel. Und das finde ich ziemlich beachtlich, 53 Jesaja-Kapitel zu lesen, wenn man nichts versteht. Man sieht, der Finanzminister, der meint es wirklich ernst, er gibt sich Mühe. Er ist zäh und gibt nicht auf. Er ist wirklich auf der Suche. Und solche Hartnäckigkeit, die mag Gott. Und er belohnt sie, auch wenn es erst gar nicht danach aussieht. Der Finanzminister ist ja schon auf der Rückreise von Jerusalem. Gott ist ein Gott, der sich gerne finden lässt, wenn jemand ernsthaft nach ihm sucht. Und der Finanzminister ergreift die Gelegenheit beim Schopf, als Philippus ihn anspricht. Es ist einfach schön zu erleben, wie Gott Situationen vorbereitet und wie manchmal alles auf einmal zusammenpasst, wenn wir tun, was Gott uns aufträgt. In dem schwer verständlichen Jesaja-Text geht es um ein Schaf, das geschlachtet wird und um jemanden, der sich umbringen lässt. Der Finanzminister, der stellt eine ebenso kluge wie interessierte Frage: Wer ist da gemeint? Und das ist die Steilvorlage für Philippus, zu erläutern, was es mit Jesus und mit dem Sterben am Kreuz auf sich hat. Es gibt viel Übles und Schlimmes in der Welt. Verbrechen werden begangen, Menschen werden schuldig. Und es läuft nicht so, wie Gott sich das mit der Welt eigentlich gedacht hat. Und wenn man genau hinguckt, merkt man, dass es bei niemandem so läuft, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Und damit hat Gott ein Problem. Weil er heilig ist, kann er Schuld nicht einfach ignorieren und so tun, als ob nichts wäre. Schuld ruft nach Strafe und irgendwer muss die Schuld bezahlen. Und Gott stand dann vor der Wahl, ob er die Menschen zur Rechenschaft zieht und bestraft oder ob er selber die Strafe übernimmt. Er hat sich entschieden, in Jesus auf die Erde zu kommen, um selbst am Kreuz die Todesstrafe zu übernehmen, um die offene Forderung der Gerechtigkeit zu begleichen, diese Zeche zu zahlen. Er sah da keine andere Möglichkeit, seinem Wesen treu zu bleiben, dass er einerseits die Menschen unfassbar liebt und andererseits unbestechlich, heilig, gerecht ist. Deshalb kam Gott in Jesus auf die Erde, um sich am Kreuz hinrichten zu lassen. Dieses Schaf im Jesaja-Text, das ist ein Opfertier, das geschächtet und geschlachtet wird. Und damit ist Jesus gemeint. Das Kreuz da an der Wand, das ist viel mehr als Deko, viel mehr als ein Symbol. Das Kreuz, das ist eins der übelsten Folterwerkzeuge, das die Welt je gesehen hat. Das Ding ist Daumenschraube, Streckbank und Marterpfahl zugleich. Der Todeskampf, der dauert Stunden und am Ende erstickt man ganz jämmerlich. An so einem Kreuz ist Jesus qualvoll gestorben. Und wenn Gott von Liebe redet, dann meint er genau das. Denn Jesus ist dort freiwillig gestorben, aus Liebe, um zu retten, nämlich dich und mich und jeden Menschen. Willst du wissen, was dein Leben wert ist? Ich bin Kaufmann. Von Bewertung und Preisbildung verstehe ich was. Ich habe das jahrelang gemacht, Preise zu kalkulieren. Und jetzt arbeite ich im Marketing. Es ist ganz einfach. Der Preis bildet sich am Markt. Angebot und Nachfrage. Und was du wert bist, das entscheidet sich an der Frage, was jemand für dich zu zahlen bereit ist. Im Grunde wie auf einem orientalischen Bazar. Das Preisangebot lautet: ein ganzer Gott am Kreuz für dein Leben. Das ist der Deal, der über Himmel oder Hölle entscheidet. Und dieses Angebot steht. Wer das ausschlägt, dem ist nicht zu helfen, der ist nicht zu retten. Das ist das Evangelium von Jesus. Und das hat Philippus dem Finanzminister erklärt. Vielleicht will Gott auch dich, so ähnlich wie Philippus, im Hinblick auf einen anderen Menschen gebrauchen. Vielleicht will Gott dich gebrauchen für einen Menschen, der dir unerwartet begegnet. Mit deiner Nachbarschaft, beim Arzt, im Wartezimmer, Sitznachbar im Bus, ein Arbeitskollege. Wer weiß. Und dann ist die Frage, sehen wir diese Gelegenheiten, die Gott uns schickt? Hören wir hin, wenn Gott zu uns redet, wenn er uns innerlich einen Schubs gibt? Beobachten wir aufmerksam bei unseren Mitmenschen, wo sie eine Frage haben, wo wir dran anknüpfen können. Vielleicht bist du dir darin unsicher. Vielleicht denkst du, dass Gott dafür dich nicht braucht und dass andere sowas viel besser können. Dann möchte ich dir mal sagen, mit wem Gott so arbeitet, wen Gott in sein Team holt. Mose stotterte, Jeremia hatte Angst zu reden, Zacharias war stumm, Simson war blind, Davids Rüstung passte nicht, Jakob war ein Lügner, Abraham hielt sich für zu alt, David schien zu jung, Jeremia auch, Timotheus war schwach, Petrus hatte Angst vor dem Tod, Lazarus war tot, Johannes war selbstgerecht, Jesus war arm, Naomi war eine Witwe, Ruth war eine Migrantin, Gideon ein Zweifler, Thomas auch. Jeremia war depressiv, Elia litt an Burnout, Mose war leicht reizbar, Petrus und Paulus übrigens beide auch. Simson war ein Weiberheld, Rahab war eine Hure, Judah kaufte Sex für Geld, Hanna war unfruchtbar, der äthiopische Finanzminister war kastriert, Eli war ein schlechter Vater, Esther hatte Angst, Jesus übrigens auch. Martha war Workaholic, Maria saß gerne rum, Nikodemus war zu schlau, Paulus hatte Menschen gejagt und David war ein Mörder. Das ist Gottes Dreamteam. Und wenn Gott mit diesen Personen zusammengearbeitet hat, dann gibt es keinen Grund zu glauben, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Im Gegenteil, Gott kann jeden gebrauchen und das ist eigentlich diese Riesenchance, denn es gibt total viele Christen in diesem Land. Das ist eine Riesenchance. Und vermutlich gibt es einige Menschen, die niemand so gut erreichen kann wie du selbst, weil du es bist, der den Kontakt zu demjenigen hast, weil du einen Anknüpfungspunkt hast, weil du demjenigen sowieso ständig begegnest. Gott beruft oft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Und falls man sich trotzdem vor so einem Gespräch scheut oder so, dann kann man sich ja auch ein bisschen darauf vorbereiten. Man kann ja seinen Glauben durchdenken, man kann überlegen, wie man ihn anschaulich erklären kann. Man kann auch einfach überlegen, was hat einen denn selber überzeugt. Das ist eigentlich eine wichtige Frage. Man kann auch ein Buch dazu lesen oder ein Seminar besuchen. Man kann anderen über die Schulter schauen, wie sie das machen. Christen sind jedenfalls das zentrale Mittel, mit dem Gott andere Menschen erreichen möchte. Und deshalb wollen die Marburger Medien Beziehungsmedien sein, die man von Mensch zu Mensch in ganz alltäglichen Situationen einfach und entspannt weitergeben kann. So kann jeder der guten Nachricht sein freundliches Gesicht verleihen. Vers 36. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Eunuch spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Eunuch, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Eunuch sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Der Finanzminister hat jedenfalls gut begriffen, was Philippus ihm über Jesus erzählt hat. Er hat den Deal begriffen, das Angebot, das Gott ihm in Jesus macht. Er hat nicht lang gefackelt. Mit Finanzen kannte der Finanzminister sich ja gut aus. Er konnte einen guten Deal von einem schlechten Deal unterscheiden und er wollte schnell zum Abschluss kommen. Das Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Der Wunsch, getauft zu werden, der mag zunächst überraschen, aber er liegt eigentlich nahe. Der Finanzminister hatte enorm viel unternommen, um in das Judentum einzutauchen. Und was dem Finanzminister von Mose verwehrt wurde, nämlich die Proselytentaufe, das erbittet der Finanzminister jetzt von Jesus. Er möchte zu Jesus gehören, er möchte Teil der Jesusgemeinschaft sein und da ganz eintauchen. Was ein Bibelwort doch bewirken kann. Philippus tauft den Finanzminister und damit ist sein Job erledigt und er verschwindet von der Bildfläche. Der Finanzminister hat Besseres zu tun, als sich darüber zu wundern. Dann noch der letzte Satz, 39. Er zog seinen Weg mit Freuden. Worüber mag sich der Finanzminister gefreut haben? Ich glaube, der Finanzminister hat sich gefreut, weil sein Herz voll von Jesus war. Er war schon auf dem Rückweg. Er wollte ja in Jerusalem anbeten. Aber dann findet er doch noch, was er eigentlich gesucht hatte, auf der öden Straße. Wo nichts los ist, findet er tatsächlich den, der aller Anbetung würdig ist. Und zu dem gehört er jetzt. Und jetzt breitet sich Freude in ihm aus. Seine Beschädigung, seine physische Beschädigung, die war ja nicht einfach weg. Er ist vermutlich ein Leben lang Eunuch geblieben. Aber Jesus hat innerlich alles für ihn verändert. Und dann vermute ich, dass es da noch etwas gibt, worüber er sich gefreut hat. Ich kann darüber aber nur spekulieren. Ich vermute, dass er im Jesaja-Buch noch 3 Kapitel weitergelesen hat. In Jesaja 56, die Verse 3-5 heißt es, und der Sohn der Fremde, von Äthiopien nach Jerusalem war es ja eine halbe Weltreise, also der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, der soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Der Finanzminister, der dürfte überrascht gewesen sein, zu begreifen, dass diese Prophezeiung sich in ihm erfüllt hat. Der Finanzminister findet sich selbst in diesem Bibeltext. Er ist gemeint. Und durch diesen Finanzminister ist in seinem Heimatland die äthiopische Kirche entstanden, sie existiert bis heute. Durch ihn kam Licht in das Dunkel Afrikas. Was ein Bibelwort doch bewirken kann. Und das ist eine ganz grundlegende Erfahrung, die ich jedem wünsche. Wenn man Jesus liebt und in der Bibel liest, dann wird aus dem Buch mit 7 Siegeln ein Buch mit 7 Spiegeln. Man bekommt den Spiegel vorgehalten, man blickt hinein und erkennt sich selbst. Und man spürt, wie Jesus einen ansieht. Und wir sehen, was passieren kann, wenn einzelne Menschen sich gebrauchen lassen, sein Wort weiterzugeben und für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Denn oft braucht es beides. Ein Bibelwort und jemanden, der es weitergibt oder weitersagt. Jeder von euch hat beim Hereinkommen, hoffe ich, auf dem Platz 2 Karten vorgefunden. Und beide Karten sind ein Geschenk. Die eine Karte, die ist für dich selbst. Diese Karte ist für dich als Ermutigung gedacht. Du darfst sie gerne mitnehmen. Und die zweite Karte, die ist zum Weitergeben. Und ich möchte dich einladen und vielleicht auch ein bisschen herausfordern, zu überlegen, ob du jemanden kennst, dem du gerne sagen möchtest, dass er ein Wunsch ist, den Gott sich selbst erfüllt hat. Es gibt vermutlich Menschen, die das noch nicht wissen. Und es gibt vermutlich auch Menschen, denen es viel bedeuten würde, das zu erfahren und wirklich zu verstehen und zu begreifen. Man kann diese Postkarte persönlich überreichen, man kann sie auch per Post weiterschicken. Und wenn dir spontan gerade kein Mensch einfällt, dann kannst du diese Karte auch bei dir tragen und Gott bitten, dass er dir einen Menschen zeigt, für den diese Botschaft bestimmt ist. Du kannst dafür jeden Tag beten und zwar so lange, bis Gott dir so einen Menschen zeigt. Bitte Gott, dass er dir eine Gelegenheit schenkt und dann einen Fingerzeig oder einen Schubs gibt, wenn sie da ist. Und wenn du diese Karte weitergegeben hast oder verschickt hast, dann hör nicht auf zu beten, dann bete weiter. Bete, dass Gott zu diesem Menschen spricht, dass Gott sein Herz berührt. Denn es sind nicht die Karten, es sind nicht die Medien. Das muss Gottes Geist machen. Wir und die Karten, das sind nur Instrumente, die dann wirksam werden, wenn Gott sie gebraucht. Vielleicht ist es aber auch so, dass diese Karte jetzt nicht so richtig passt. Dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und eine andere Karte aussuchen und austauschen. Es soll ja passen. Das ist wichtig, dass was man weitergeht, dass das zu einem selber passt und zu dem passt, dem man es weitergeht, weil es ja um eine Beziehung geht. Und ich wünsche jedem sehr, dass ihr diese Erfahrung macht, selber diese Erfahrung macht, was ein Bibelwort, was so eine Karte bewirken kann. Gott wirkt durch sein Wort und du kannst ein Teil davon werden. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Ich möchte die Predigt mit einem Merksatz schließen, den der Finanzminister auch noch gelesen hat, als er diese besagten drei Kapitel weitergelesen hat, nämlich in Jesaja 55, die Verse 10 bis 11. Wie Regen vom Himmel fällt und die Erde fruchtbar macht und wachsen lässt, sodass Samen entstehen, um zu säen, und Brot, um zu essen, so wird auch mein Wort sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern wird tun, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gott wirkt durch sein Wort. Sein Wort hat unglaubliche Kraft. Mit Gottes Wort verfügen wir über einen ganzen Koffer voll Dynamit. Und wenn dieses Dynamit richtig platziert wird, dann entfaltet es seine Kraft und dann brechen Mauern. Es ist unvorstellbar, was ein Bibelwort bewirken kann. Es kommt nicht leer zurück. Neues Leben entsteht durch Gottes Wort. Und diese Worte machen satt. Man kann Gottes Wort weitergeben, wie man Samen ausstreut. In diesem Sinne. Amen.